Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster. Aktuell gibt es zwei zuverlässige Verhütungsmethoden, auf die Männer zurückgreifen können. Das Kondom oder die Sterilisation. Beide Methoden haben Nachteile. Abgesehen davon, dass es für manche Männer, aber auch Frauen aus verschiedenen Gründen als störend empfunden wird, kann ein Kondom reißen und muss im entscheidenden Moment natürlich auch generell vorhanden sein. Die Sterilisation hingegen kommt nur für Männer in Frage, deren Familienplanung bereits abgeschlossen ist. Diesem Mangel an Optionen steht der generelle Wunsch vieler Männer entgegen, mehr Verantwortung auf diesem Gebiet zu übernehmen. Wenn also ein Startup ein technisches Produkt entwickelt, das es dem Mann durch eine unkomplizierte, kurze Anwendung möglich macht, temporär unfruchtbar zu sein, dann sollte es doch eigentlich nicht so schwer sein, Investoren zu finden, um dieses Produkt dann auch auf den Markt zu bringen, oder? Ganz so leicht ist es aber nicht. Neben einer zündenden Idee für ein Produkt und dem nötigen technischen Know-how ist gutes Design ziemlich wichtig. Und darüber spreche ich heute mit Kim Bujak. Sie hat bei uns an der FH Münster Design studiert, am Fachbereich Design und der Münster School of Design und auch vor kurzem ihren Bachelor gemacht. Für ihre Abschlussarbeit hat sie mit einem Startup aus Mittelhessen zusammengearbeitet, das ein Verhütungsmittel für den Mann entwickelt hat. Hi Kim.
Hallo.
Vielleicht kannst du kurz erklären, wie dieses Produkt, was dieses Startup entwickelt hat, generell funktioniert.
Genau, das war, glaube ich, auch so die größte Schwierigkeit für mich am Anfang des Projektes zu verstehen. Deswegen bin ich, glaube ich, ganz gut vorbereitet auf die Frage. Und zwar ist das im Endeffekt, ich wehre mich immer so ein bisschen gegen den Begriff Klammer, aber im Endeffekt ist es eine Anwendung, die aussieht wie eine Klammer, die sich um den Hoden schließt und nur mit Wärme verhütet. Das heißt, es trifft einen bestimmten Teil des Hodens und da wird so ein bisschen gegen die Fruchtbarkeit gearbeitet, aber eben temporär, also auch reversibel. Und es funktioniert so, dass man eben einmal im Monat die Anwendung machen muss und dann einen Monat frei ist und das Ganze halt innerhalb von 5 Minuten pro Seite, also mit einer Anwendungszeit von einer halben Stunde gerechnet, ist man dann eigentlich ein freier Mann für einen Monat, bis sich dann wieder die Fruchtbarkeit einstellt nach der Zeit.
Genau. Also es ist im Grunde genommen wie eine angeklemmte Sitzheizung, könnte man fast sagen.
Wenn man es ganz einfach nehmen
will. Okay, und was für Temperaturen geht es da?
Genau, es ist ein bisschen mehr als Körpertemperatur, es sind so 40,2 Grad, war das Letzte, was ich gehört habe. Also so ein lokales Fieber, habe ich mir das erklären lassen.
Okay, es ist muckelig warm, kann man sagen. Also es klingt jetzt nicht irgendwie so, als ob man da was verbrennen müsste oder sowas. Jetzt, ich habe es ja eben in der Einleitung schon gesagt, das müsste den Leuten, die sowas erfunden haben, ja eigentlich aus den Händen gerissen werden. Wie gesagt, es gibt immer mehr Männer, die sagen, ach, ich möchte eigentlich auch mehr Verantwortung übernehmen und es wäre schön, wenn ich diese Aufgabe irgendwie meiner Partnerin auch abnehmen könnte. Vielleicht kann man sich dann ja auch abwechseln beispielsweise. Das scheint da ja jetzt irgendwie nicht so gewesen zu sein.
Genau, die Annahme hatte ich damals tatsächlich auch, als ich Anfang 2023 vier Männer waren es zu dem Zeitpunkt kennengelernt habe, also auch Ingenieure aus dem Startup. Und habe das auch über Externe erstmal kennengelernt, war Feuer und Flamme und habe gedacht, so, wow, das ist ja die Lösung für uns alle, also nicht nur für die Frauen, sondern für die Allgemeinheit. Und dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, bin auch in Kontakt gekommen und habe dann den Prototypen gesehen und ich glaube, mir wurde dann recht schnell auch klar, warum das ja seit Jahren auch eigentlich nicht funktioniert. Also das Startup war schon länger auf der Suche nach Investoren. Und man muss dazu sagen, dass es eben auch alles Techniker sind, also aus der Ingenieurwelt, Medizintechniker. Und genau, da war dann irgendwie nicht so viel zu holen. Also sind gegen viele Wände gelaufen, mehr oder weniger. Und haben sich, glaube ich, auch ein bisschen gefragt, warum das so ist. Und dann bin ich dazugekommen. Genau, über Umwege, genau. Und das war ja spannend von da aus.
Ja, okay. Aber was, also du hast das Produkt gesehen von denen und hast ja, du sagtest gerade schon, okay, ich habe dann gesehen, warum das so ist. Warum war es denn so?
Genau, das war tatsächlich ein Prototyp, der sehr kalt und technisch ausgesehen hat. Und ja, wenn man jetzt sich so überlegt, ich habe am Anfang gesagt, ich vermeide jetzt gerade das Thema Klammer aufzumachen, aber jetzt muss ich es wieder zurückholen, weil es tatsächlich aussah wie eine Haarklammer, die man sich eben um den Hoden klemmen muss. Und da kriege ich als anatomische Frau schon Schmerzen, wenn ich das Gerät sehe, obwohl ich da gar nichts Vergleichbares in der Richtung habe. Und dementsprechend konnte ich mir auch recht schnell erklären, dass man mit diesem Ding, was da gebaut wurde, so gut die Idee auch ist, das gar nicht gut verkaufen kann. Also auch wenn ich jetzt so einen Investor überzeugen möchte, der hat 2 Minuten Zeit, ich gehe mit diesem Gerät dahin, dass er, also in dem Fall war es jetzt, ich kann es ein bisschen beschreiben, es war 3D gedruckt in allen verschiedenen Formen und Farben und hatte eben diesen Klammerbegriff, sah ein bisschen quetschend aus auch. Und ich glaube, dass egal ob der Mann, der Investor Mann oder Frau gewesen wäre, keiner hätte sich vorstellen können, dass das wirklich eine Möglichkeit ist, die man beim Arzt bekommen könnte oder im Heimgebrauch irgendwie anwenden könnte, um halt diesen Verhütungsprozess nachzuvollziehen. Sogar ohne Grundlage irgendwie was an der Verhütungssituation verändern zu müssen. Also diese Überzeugungskraft, die ja in diesem Produkt liegen müsste, um das auf den Markt zu bringen, sowohl beim Investor als auch beim Endkonsumenten, die war absolut nicht gegeben, weil es halt einfach keinen, ich will jetzt nicht sagen Spaß gemacht hat, aber es hat mehr Schmerz bereitet, als man es schon angesehen hat, geschweige denn, dass da der Schritt dann auch einfach kleiner wird, das Gerät benutzen zu wollen und dann eben auch die Benutzung gar nicht stattfindet.
Das heißt, in der Anwendung wäre es eigentlich okay gewesen, aber die Hürde dahin, es überhaupt zu nutzen, war halt durch das Design, nehmen wir den Begriff einfach mal, weil es ist ja, sie haben es ja irgendwie designt, sie haben es ja gedruckt, sie haben es ja hergestellt, aber dieses Design war jetzt irgendwie nicht so, als dass es eine Vertrauensbasis, sage ich jetzt mal, beim Nutzer aufgebaut hätte.
Genau, also es ist gar nicht dazu gekommen, dass irgendeiner hier geschrien hätte
zum Ausdruck. Das Problem war denen aber auch bekannt.
Das Problem war denen insofern bekannt, dass kein Investor sich bereit erklärt hat. Und wo jetzt aber der ausschlaggebende Punkt gelegen hat, das war nicht klar. Und ich glaube, dass, so wie ich das wahrgenommen habe zu Beginn, wurde da viel rumgetüftelt an Kleinigkeiten, an kleinen Komponenten, technischen Dingen, die man austauschen konnte, aber eben nicht dieser Look overall, der ja super wichtig ist, ne? Und ich glaube, dass das insofern eben nicht bekannt war. Und als ich dann auch dazugekommen bin, also ich kann ja so ein bisschen mal auf die Geschichte eingehen, wie ich da reingerutscht bin, weil es ist ja jetzt auch nicht so ein Ding, dass man auf einmal mit einem Verhütungs-Startup in Kontakt kommt. Ich bin damals über eine externe Person reingekommen, die eben ein Netzwerk aus solchen Startups hat, die sich im sozialen Bereich tummeln, aber wo er dann eben auch erkannt hat, dass da Potenzial liegt und die Leute das selber nicht erkennen können und hat eben aus seiner Branche, aus der Kreativszene, Leute zusammensuchen wollen, die eben genau solchen Startups, die bestehend aus Fachrichtungen sind, die sich eben nicht so gut präsentieren können, eine Außenwahrnehmung zu geben, die professionell ist, da aber auch irgendwie Spaß machen kann, damit die Leute sich auseinandersetzen mit solchen, es ist ja irgendwo auch ein schweres Thema und ein Thema, was ein bisschen Denkkraft einfach.
Das ist ein wichtiges Thema halt, ne? Das ist nicht irgendwie eine Entscheidung, die man leichtfertig fällt, so halt irgendwie.
Genau, und er hat mich dann quasi nicht engagiert, aber er hat mich so ein bisschen seine Idee gepitcht und ich war Feuer und Flamme und wollte dann auch die Startup-Jungs kennenlernen. Und er hat mich dann quasi da auch vorgestellt, dann sind wir in ein Gespräch gekommen mit denen alle zusammen und es war so ein bisschen die Situation, dass ich halt von extern dazugekommen bin und das Startup sich auch darauf eingelassen hat zunächst, aber glaube ich, wir alle noch nicht ganz so verstanden haben, wie wir uns so zu verstehen haben und auch, was die einzelnen Personen jetzt so wollen. Also ich habe auch deutlich von meiner Seite aus gemerkt, dass so die Disziplin, die ich ja jetzt an den Tag lege mit Design und vielleicht auch ein Stück weit Marketing und auch was die andere Person, der Content Creator in dem Fall, der mich reingebracht hat, macht, bei den Technikern nicht so auf Verständnis zunächst gestoßen ist und man sich auch gar nicht so großartig darunter vorstellen konnte, was das jetzt eigentlich auch bedeuten soll und was das vor allen Dingen auch denen bringen soll. Das heißt, diese ganze Situation war dem schon so ein bisschen ausgesetzt, dass man sich gar nicht einordnen konnte gegenseitig und die Mehrwerte. Und ich bin natürlich in dieses Meeting auch schon reingegangen mit dem Bewusstsein, dass das eben Leute sind, die jetzt nicht direkt Affinität haben dafür, dass Gestaltung was bringen kann. Gerade weil die Situation mit dem Prototypen seit Jahren so war, wie sie war. Darauf hatte ich mich eingestellt. Aber auch in dem ersten Gespräch wurde dann so ein bisschen klar, dass ich auf einmal in so einer Bewertungs- und Probesituation, dass ich da so ein bisschen reingeraten bin und mich quasi als Designerin anfangen konnte und musste auch nicht so rechtfertigen, aber mich mehr zu erklären, als ich es gewohnt war aus anderen Bereichen. Und von da aus haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen mit Skepsis miteinander gearbeitet, weil sich nicht jeder so richtig, ich war auf meiner Seite natürlich auch nicht 100% safe, dass diese Idee, die da vier Leute in ihrer Garage quasi zusammengebastelt haben, wirklich die Innovation ist, weil ich natürlich aus der medizinischen Sicht da gar nicht so viel einordnen kann. Also auch das musste ich zum Beispiel erst verstehen. Sie mussten, glaube ich, verstehen, wie ich arbeite, was für einen Mehrwert ich auch als Bachelorantin bringen kann, warum ich jetzt einfach dazukomme und warum die andere Person jetzt denkt, ich hätte irgendwie, könnte da was reißen mit denen gemeinsam. Aber ich glaube, dass so ein bisschen überzeugend am Ende war, dass wir uns alle dieser Mission, die dann übergeordnet war, also diesen Verhütungsmarkt so ein bisschen zu challengen und diese Idee, die ja da ist, weiterzuentwickeln, uns darauf geeinigt haben, dann zusammenzuarbeiten, aber das eben auf dieser Vertrauensbasis erstmal und auch zu gucken, so wie funktioniert das zusammen. Und so wurde das dann mein Bachelorprojekt. Zunächst hatte ich dann eben gedacht, ich habe ja gerade gar keine Zeit. Ich kann ja jetzt hier nicht irgendwie ein neues Projekt anfangen. Und dann ist so der Groschen gefallen, als ich den Prototypen dann mir nochmal genauer angeguckt habe und gedacht habe, ja, eigentlich brauchen die auch eine Marke und so ein bisschen Marketing drumherum und Social Media und so weiter. Aber das kann man ja auch alles gar nicht machen, wenn man einen Prototypen hat, der halt wirklich nicht bequem aussieht. Und dann war es der Moment, wo ich gedacht habe, Moment mal, ich studiere doch Produktdesign, warum mache ich das denn nicht? Ja, und so kam das dann. Und dann war, glaube ich, auch so am nächsten Tag direkt die erste Besprechung zum Bachelor-Kolloquium. Und da fiel die Entscheidung recht schnell.
Okay, wie kam das an? Am Fachbereich? Also als du das gepitcht hast, dass du das gerne als Bachelor-Projekt machen wollen würdest?
Ich glaube, das ist dann wirklich so, wir sitzen ja jetzt gerade hier auch an einem riesigen Tisch. Und so ungefähr kann man sich das auch vorstellen, wenn dann alle zusammen da sitzen. Also das sind dann vielleicht, ich glaube, wir waren 15 Leute und mein Dozent, Professor Schulz. Und dann pitcht man diese Idee und dann kommen ganz viele Sachen. Dann fallen Wörter wie Nebenhoden, Start-up, Verhütung. und
gute Mischung.
Vorher war dann noch so, hier war mein Stuhl unterwegs und dann irgendwie ein anderes Thema, eine Lampe. Und dann komme ich und ich habe schon die Skepsis so in den Augen gesehen. Und vor allen Dingen, ich glaube, die Situation war auch einfach, ich habe es zu dem Zeitpunkt hundertprozentig selber noch gar nicht verstanden. Das war dann einen Tag her. Aber ich hatte so Bock, das zu machen, dass ich es vorgeschlagen habe und dazu gestanden habe. Und ich glaube, dass sich das über die 3 Monate hinweg auch sehr ins Positive entwickelt hat. Ich glaube, dass auch alle mit mir eingeschlossen, als ich an dem Tisch gesessen habe, auch erstmal schockiert waren von dem Thema. Genau, aber ich glaube, wir haben uns alle gemeinsam dran gewöhnt, was ich da vor allen Dingen gerade mache. Und ich bin auch sehr froh, dass das in dem Setting passiert ist, weil mein Dozent Professor Schulz mich auch häufiger mal eingefangen hat im Prozess und auch die Kommilitonen mir sehr gutes Feedback gegeben haben. Es war wichtig, dass man sich auch, was das angeht, sehr viel austauscht.
Hm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast dann im Grunde genommen, für dich ist klar geworden, okay, das ist jetzt nicht nur irgendwie, dass der Prototyp nicht gut in Anführungsstrichen aussieht, dass da was dran gemacht werden muss. Die brauchen für die Kommunikation ein ganz anderes Design. Wie hast du da angefangen? Also wie geht man als Designer an so eine Aufgabe ran?
Im Grundsatz guckst du dir an, was der Status quo ist oder das Unternehmen, in welcher Situation das gerade ist. Und da sind, glaube ich, ganz viele Dinge so auf mich eingeprasselt, die ich so oder so erstmal verstehen musste. Also das übergeordnete Problem war ja der Prototyp, der sieht jetzt einfach schwierig aus und generell würde ich denen jetzt so nicht vertrauen, wie sie sich gerade präsentieren. Und dann bin ich so vorgegangen, und das wird sich bei anderen Leuten mit Sicherheit unterscheiden im Prozess, weil jedes Projekt anders ist, aber bei mir war es eben so, dass man direkt reingestartet ist in den Research. Also das heißt, ich musste erstmal das Thema an sich verstehen und habe mich deswegen ganz viel mit dem Startup über die Technologie unterhalten und da ganz viele Fragen gestellt, aber gleichzeitig eben auch versucht, so außerhalb dieser 4 Ingenieure zu suchen und meine Fragen zu beantwortet zu bekommen. Also das heißt, ich bin losgegangen und wollte mit Urologen sprechen. Also ich bin in meiner Heimat Essen rumgelaufen, habe mir alle Praxen irgendwie abgeklingelt in Berlin, wo ich jetzt wohne. Und genau, dann aber gleichzeitig auch mich mit Männern aus meinem Umfeld unterhalten oder meinem erweiterten Umfeld, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das überhaupt das Thema überhaupt behandelt wird, ne? Wie offen man vielleicht auch im Allgemeinen dazu ist, wie häufig zum Urologen gegangen wird, wie häufig sich untereinander irgendwie darüber unterhalten wird, aber auch so ein bisschen, um nachzuvollziehen, als anatomische Frau, so wie sind denn die Gegebenheiten überhaupt und wissen die Männer selber irgendwie über ihre anatomischen Geschichten Bescheid? Auch immer wieder in dem Zusammenspiel mit, ich muss die Technologie verstehen, also mit Diathermie, gleichzeitig aber dann auch, was das im Endeffekt an den Prototypen gemacht hat und wie entscheidend jetzt manche Teile an den Prototypen sind und was ich verändern kann und was nicht und gleichzeitig eben aber auch, in welchem Setting das Ganze stattfinden soll, weil die Idee war zunächst, oder die Zielgruppe, die das Startup ausgemacht hat, waren die Ärzte, also in dem Moment dann Urologen und Andrologen. Und da musste ich ja auch erstmal gucken, wo sollte das Produkt seinen Anwendungsort haben. Mhm. Und vor allen Dingen sind die Leute, die den Kittel tragen, ja auch irgendwo die Zielgruppe. Also der eine entscheidet, dass es drankommt, der andere schlägt es aber auch vor und hat es dann da. Und demnach hatte ich dann schon wieder so verschiedene Stakeholder, die ich erstmal ja abarbeiten musste und mich dann aber auch selber in das Thema total einlesen wollte, weil was bringt mir das, wenn ich das so oberflächlich bearbeite? Ich muss ja wirklich verstehen, was die Needs sind von dem Endkonsumenten oder der Zielgruppe.
Jetzt, als du das jetzt gerade so erzählt hast, habe ich mich jetzt gefragt, interessieren würde mich, was die Männer in deinem Umkreis gesagt haben. Ist jetzt keine repräsentative Umfrage wahrscheinlich gewesen, aber gerade so diese Frage, okay, Besuche beim Urologen, Verständnis, wie das da unten beim Mann alles überhaupt abläuft oder sowas. Haben die Leute einen Plan davon? A und B, gehen die zum Urologen, um über sowas zu sprechen?
Die Männer, mit denen ich gesprochen habe, da waren ein paar dabei, also vielleicht sogar okay. Die Hälfte. Mhm. Das kann sein, dass ich jetzt auch Männer gesprochen habe, die sowieso affin für das Thema waren und sich mir öffnen wollten, was das angeht. Mhm. Aber ein Freund von mir hat es ganz treffend irgendwie formuliert. Er meinte zu mir, als ich ihn gefragt habe, wie das Thema so generell aufgestellt ist unter seinen Freunden, ja, Kim, du musst das verstehen, also so in der Sphäre, wo ich mich bewege, da sind die Männer meistens so unterwegs, es ist alles okay und es wird schon wieder, wenn irgendwas kaputt ist oder irgendwie was juckt oder so. Und bevor wir zum Urologen gehen, ist ganz viel Bro-Science dazwischen. Und so habe ich es dann tatsächlich auch wahrgenommen, weil Männer manchmal gar nicht so richtig den Zugang bekommen haben in ihrem Leben, sich mit dem Thema so wirklich auseinanderzusetzen und da viel Scham auch vielleicht hinterhängt. Ne?
Total, es ist ja aber auch eine ganz andere Routine, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß gar nicht, ob es das passende Wort ist, aber nehmen wir mal den Vergleich zu einem Besuch beim Gynäkologen oder bei einer Gynäkologin bei Frauen. Da ist das irgendwie festgesetzt. Da geht man regelmäßig hin, da wird über sowas gesprochen. Männer haben sowas eigentlich gar nicht. Also, dass man irgendwie anfängt, mit 14 Jahren zum Urologen zu gehen oder so, das gibt es da ja eigentlich nicht. Deshalb habe ich mich gefragt, okay, wenn man jetzt die Urologen da ins Boot holen möchte, um dieses Verhütungsmittel an den Mann zu bringen, wem erzählen die das denn hinterher, wenn irgendwie niemand da so wirklich hingeht? So halt. Das war jetzt eine Frage, die ich mir gerade gestellt hatte. Ich weiß nicht, ob du da auch zu demselben Schluss gekommen bist.
Ja, und deswegen wollte ich auch mit den Urologen tatsächlich sprechen. Okay. Also, ne, um das so ein bisschen so deckend die Interviews auf beiden Seiten zu führen, wie da überhaupt die Nachfrage ist, weil ich mir natürlich auch vorstellen konnte, dass es schwierig ist, über zwei Ecken dann Leute zu überzeugen. Genau, und das war so mein Take. Und dann bin ich auch, ja, wie gesagt, habe dann alle möglichen Urologen oder Stationen abgelaufen, E-Mails geschrieben, auch schon Wochen zuvor, bevor es überhaupt erst ja, an der Zeit war, sowas zu machen. Und ich glaube, ich habe über 30 Urologiepraxen angefragt, abgelaufen, angerufen und es hat mich einer reingelassen.
Ja.
Einer wollte sich unterhalten mit mir.
Ja, das ist ja nicht so eine gute Quote.
Überhaupt gar nicht. Und ich glaube, es kann natürlich auch so ein bisschen ein Mix daraus sein, dass ich jetzt eine junge Frau bin und dieses Startup-Ding, das schlägt bei manchen halt auch auf ja, Skepsis, sage ich mal. Ja, aber irgendwie hatte ich so das Feedback von jeder Praxis, ja, wir wollen jetzt nicht unbedingt Teil davon sein. Also schön, dass sie das so machen, sich dem annehmen, aber wir wollen ja jetzt nicht mit unserem Namen irgendwie zitiert werden oder irgendwie Teil davon sein, was auch nie meine Idee war.
Worum es denn gar nicht ging eigentlich, ne? Genau, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, ich wollte eigentlich nur in die Praxis rein und mich mal so vertraut machen mit dem, wie die Abläufe da stattfinden oder auch die medizinischen Geräte, die da im Umfeld stehen, einfach anschauen. Und genau mit der Idee bin ich auch in diese eine Praxis reingegangen und ich glaube, es war auch mehr der Fehler, in Anführungsstrichen, der Dame an dem Empfang, dass sie mich durchgelassen hat, weil auch als ich in den Raum gekommen bin bei dem Urologen, der war mir schon gar nicht so wohl gesonnen. Also es war eher diese Atmosphäre von, ich glaube, eben gerade so ein bisschen Zeit. Mhm. Kann jetzt auch nur die eine Person sein, ich möchte nicht für alle sprechen, auf jeden Fall wollte ich dann auch so die Geräte abfotografieren, habe auch nett gefragt, habe das in die ganze Idee gepitcht und dann schien es schon direkt so ein bisschen ja, negativ belastet zu sein. Da hat er gesagt, ja, kannst du die auch aus dem Internet ziehen. Und ja, und dann habe ich versucht, trotzdem ein bisschen positiver zu sein und zu sagen, ja, ich möchte jetzt ein bisschen hier erfahren, auch über die Gegebenheiten, wo jetzt zum Beispiel die Idee, die wir haben und wo ja noch gar nicht klar ist, ob die so umsetzbar ist, stattfinden könnte. Und könnten Sie mich vielleicht ein bisschen aufklären? Und habe dann das gepitcht, was hinter der Idee stand von dem Startup. Und dann fiel eigentlich so recht schnell der Satz des Jahrhunderts, der mich auch zum Umdenken angeregt hat. Der meinte dann nämlich, ja, es hätte ja jetzt auch alles, würde ja jetzt so von der Idee auch funktionieren in seinen Augen. Es wäre jetzt auch irgendwie ein cleverer Gedanke, aber das sind ja auch Luxusprobleme, an denen ich arbeiten würde. Also es würden ja auch nur, also die Zielgruppe würden ja auch nur Kinder sein oder so Jugendliche, die nichts zu tun hätten, die nach Bali fliegen würden. Ja.
Ja. Das ist krass.
Ja, Also ich muss sagen, ich wohne jetzt neben dem Urologen in Berlin, also neben seiner Praxis, und ich laufe da jedes Mal dran vorbei. Und ich kann mich genau daran erinnern, wie ich dann nach diesem Termin quasi rausgegangen bin, mich auf den Bordstein gesetzt habe und erstmal frustriert war ohne Ende. Weil die Zielgruppe, die ich ja quasi zunächst da von dem Startup geliefert bekommen habe, die wollte das nicht. Also zumindest die ich gesprochen habe, die wollten partout nicht Teil von diesem Prozess sein.
Ja.
Und das war dann so der Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich lasse mich jetzt nicht runterkriegen. Ich habe auch nur 3 Monate Zeit für mein Projekt, muss ja dann auch an mich denken. Ich habe gesagt, ich treffe jetzt Entscheidungen. Und die Entscheidung ist, ich gehe jetzt nicht über den Mittelsmann im Kittel, der in diesem Stadium vielleicht auch einfach von dem Startup und so, wie ich es gepitcht habe, gar kein Interesse daran hat. Aber ein anderes Medium hatte ich ja gerade nicht als mich selbst in der Situation von dem Startup. Lass die weg und sage, ich fokussiere mich jetzt wirklich auf die Person, die es am Ende auch anlegt, ne, die dann entscheidet, dass die Klammer an den Hoden kommt. Und das habe ich dann gemacht. Genau, den Mann. Ja, und das habe ich dann quasi so für mich die Entscheidung gefällt, habe das dem Startup auch so gepitcht. Und im Endeffekt, also um nochmal zu erklären, warum es über den Urologen gehen sollte, ist, dass es so eine Medical Device Regulation gibt und die beschreibt, also die teilt so ein bisschen die medizinischen Geräte ein in Kategorien, also zum Beispiel invasiv oder nicht invasiv, und so staffelt sich das alles. Und je mehr Aufwand da betrieben werden muss oder je invasiver, sage ich jetzt mal, diese Behandlung ist, desto mehr Aufwand muss betrieben werden, um das Ganze sicher zu machen. Und gleichzeitig aber auch, wenn die Zielgruppe oder derjenige, der es anwenden soll, jemand ist mit medizinischem Verständnis, dann ist es natürlich logisch, dass man nicht so viel Arbeit betreiben muss, dass die Person es anwenden kann. Aber wenn ich es idiotensicher machen soll, also für den Laien im Endeffekt, dann muss es verständlich genug sein und muss mehr Sachen durchlaufen, um eben auf den Markt zu kommen. Das kostet mehr Geld. Und dementsprechend war das Startup auch wegen ihrer Situation eher geneigt dazu, das eben nicht den einfachen Weg zu gehen, aber der in ihren Augen einfach realistischer von der Geldsituation her war. Genau, aber das schien in dem Moment dann halt einfach auch nicht, also auch über Jahre jetzt nicht zu funktionieren.
Deswegen. Ja, also ist ja schwierig, wenn es der günstigere Weg ist, aber die Menschen, die man dafür im Boot haben muss, nicht einsteigen wollen, kommt man da ja nicht wirklich weiter. Dann sitzt du da und sagst halt irgendwie, okay, die sind jetzt raus, jetzt muss ich es irgendwie tatsächlich an den Mann einfach bringen. Wie ging es weiter?
Ich habe aus den Interviews, die ich geführt habe, quasi rausgezogen, dass eine Nachfrage besteht und dass die Männer aber häufig auch gar nicht richtig den Zugang dazu finden können. Also ich wurde dann witzigerweise auch hinten raus eher zur Ansprechpartnerin über Verhütung im Allgemeinen, was ich sehr interessant fand, weil anscheinend überhaupt keine Austauschpartner in deren Freundeskreisen da irgendwie existieren und ich da wohl ein Thema aufgemacht habe mit. Und da aber auch dann rausgehört habe, es gibt genug Leute, die auch an technischer Innovation begeistert sind und sich deswegen dem Thema irgendwie interessiert gegenübergestellt haben. Und was ich dann aus diesen Interviews eben gelernt habe, war, es darf nicht so technisch und schwierig aussehen und schmerzhaft. Deswegen im Umkehrschluss, ich musste was gestalten, was eben die Nutzerakzeptanz total in den Vordergrund stellt. Also der Nutzer muss entscheiden, das ist jetzt wirklich so die am wenigsten schwierigste Sache, die ich machen kann, um den Effekt zu haben, bei einer Innovation teilzuhaben, aber auch Autonomie zu gewinnen, meine Partnerin vielleicht zu entlasten. Also diesen Zugang zum Thema über ein Produkt zu gestalten, das war, glaube ich, so das Übergeordnete, also diese Prämisse, die ich mit dem Projekt dann quasi vollzogen habe.
Okay, wie kam das bei dem Startup an?
Ich glaube, da war zunächst ein bisschen Unverständnis, weil ich natürlich viele Dinge in Frage gestellt habe, die ja in ihren Augen auch funktioniert haben. Und ich glaube, dass ich von Haus aus eine recht neugierige Person bin, dass der Studiengang mich aber auch dazu erzogen hat, viele Fragen zu stellen, um Dinge zu verstehen und Hintergründe zu verstehen. Und ich glaube, da auch häufig noch ein Silo-Denken existiert hat, dass eben ich jetzt vielleicht auch eher so als so künstlerisch wahrgenommen wurde und das ja auch gar nicht meine Kompetenz war, die medizinische Seite zu verstehen oder die Technologie, warum der Sensor jetzt so und so groß sein soll oder irgendwie hier und da eine Komponente, die Form hat und die auf eine andere trifft, die so sein muss. Deswegen war es im Grundsatz schon immer sehr viel mit Skepsis verbunden, wenn ich irgendwas Neues angedeutet habe. Und das hat mich, glaube ich, in dem Sinne auch sehr zurückgehalten am Anfang, weil ich natürlich auf der einen Seite ein cooles Bachelorprojekt haben wollte und mir das nicht versauen wollte irgendwie, indem ich zu viel und zu sehr frage und vielleicht dem einen oder anderen, der sehr emotional connected ist mit diesem Projekt, auf die Füße treten wollte. Aber eben auf der anderen Seite auch ja, mir so ein bisschen, wie sagt man, selber nicht in die Quere kommen wollte, Antworten von ihnen zu bekommen. Und ich habe dann irgendwann, wie ich gerade eben auch schon gesagt habe, festgestellt, ich muss Entscheidungen für mich treffen. Mhm. Und die Entscheidung war dann zeitweise so gestellt, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt hier auch, vielleicht ist es auch nicht 100% meine Kompetenz und ich hole mir jetzt die Informationen von anderen Kontakten. Also ich hatte Gott sei Dank in meinem Umfeld Medical Engineers, die mir zeitweise was erklären konnten und so weiter. Aber ich bin mir sicher, dass ich auch zu 100% nicht alles verstanden habe, was auch wirklich nicht meine Aufgabe ist, aber eben so viel verstanden habe, dass ich sagen konnte, okay, es bringt jetzt nichts, das und das zu machen. Also egal, wie wichtig dir das jetzt hier in dem Moment ist, dass der Prototyp 100% funktioniert, was wir jetzt gerade erstmal brauchen, ist Aufmerksamkeit, und um an die richtigen Leute zu geraten, um an die Investoren zu geraten. Und deswegen sind vielleicht ein, zwei Dinge an dem Prototypen nicht 100%ig technisch korrekt, aber einfach aufgrund der Zeit auch nicht machbar, weil es in diesem Stadium, in dem das Startup ist, vor den technischen und klinischen Studien noch gar nicht so durchdacht sein kann, dass halt alles funktioniert. Und da waren die Prioritäten, glaube ich, auf den beiden Seiten so ein bisschen verschoben. Und ich habe es immer wieder versucht, die anzugleichen, also dass man sich so ein bisschen näher kommt in dem, was man aus seinen Fachbereichen auch gelernt hat. Also der eine will es vielleicht perfekt machen, der andere möchte schon mal so den MVP rausstellen, also das einfach Trial and Error MVP.
Genau, das kommt aus der Softwareentwicklung, heißt so viel wie Minimum Viable Product, also quasi die minimal funktionsfähige Iteration eines Produktes, die die Möglichkeit bietet, ganz schnell Nutzerfeedback zu bekommen und im Prozess quasi Fehlentwicklung zu vermeiden.
Und das war dann eher so mein Approach, dass ich geguckt habe, ich sehe jetzt hier gerade noch Probleme, aber wir müssen das ja auch irgendwie demjenigen in die Hand geben, der das anwenden möchte und oder anwenden soll. Und auf der anderen Seite war dann immer wieder das Feedback, ja, aber es ist ja jetzt noch nicht perfekt, also wir müssen die und die technische Komponente da noch einbauen und an der Platine noch was rumschrauben und so weiter.
Das heißt also, die Leute im Startup haben sehr stark mit der Ingenieursbrille drauf geschaut und halt Funktionalität im Blick gehabt und dass es eben am Ende auf 100% funktionieren muss. Und dein Fokus war halt irgendwie, ja, wir müssen die Leute ja erstmal ins Boot holen, dass sie es überhaupt, dass die Vorstellung da ist, das auch nutzen zu können, dass Menschen das überhaupt benutzen.
Genau. Es war mir schleierhaft, wie man ein Produkt entwickeln kann, ohne die Zielgruppe tatsächlich zu fragen, was sie davon hält. Weil wenn man mit der Idee dran geht, die Technik funktioniert und die sollen es einfach mal ausprobieren, dann kommt man, glaube ich, nur so weit, dass die Leute halt wirklich sagen, sie sind jetzt nicht an der Technik begeistert. Und also man kann nicht von sich selber ausgehen, wenn man Techniker ist, dass man irgendwie sagt, okay, das ist jetzt hier alles die Sache und ich finde das super, weil ich weiß, dass es funktioniert, ich verstehe die Technik. Dann muss man auch überlegen, dass es Leute gibt, die einen anderen Fokus vielleicht auch in ihrem Leben haben, die auf andere Dinge Werte legen und das vielleicht nicht direkt verstehen und die das sogar mehr abstößt, wenn es Technik ist, die sie nicht verstehen. Und ja, es war auf jeden Fall viel Schwierigkeiten, diese Kommunikationsart irgendwie zu gestalten, also auch zwischen uns, aber auch nach außen hin. Also es gab auch viele Punkte, wo ich gesagt habe, wir müssen jetzt hier auch einfach mal ein paar Begriffe streichen. Also ihr könnt jetzt nicht nach außen gehen und über das Gerät reden und das Eiertoaster nennen als Arbeitstitel. Das funktioniert nicht.
Auch nach außen hin? So, also ich meine, wenn man sich in so einer Arbeitsgruppe da irgendwie so scherzhaft sowas überlegt, ist ja, bleibt ja jedem selbst überlassen, aber es wurde auch nach außen hin als Eiertoaster kommuniziert. Ja, okay, ja. Das ist natürlich schlecht.
Ja, und auch so der Begriff Klammer, ne? Also ich meine, da liegt ja total viel drin irgendwie. Es ist technisch gesehen eine Klammer, da ist eine Feder drin. Das muss auch den Nebenhoden fixieren. Also es ist jetzt schon ausschlaggebend, das habe ich auch gelernt. Ich habe versucht, es auch anders zu gestalten, also ob man es nicht umwickeln könnte. Genau, aber es muss tatsächlich so funktionieren, wie es gerade funktioniert. Es tut aber nicht weh. Das
vielleicht,
ist ja das.
Vielleicht müssen wir an dieser Stelle, es ist wahnsinnig schwierig, weil wir ein Podcast sind und kein Video. Also wir können den Leuten jetzt ja nicht irgendwie in diesen Prototypen, den du da am Anfang hattest, quasi hinhalten und sagen, so sieht es aus. Deshalb müssen wir jetzt mal versuchen, diesen Prototypen zu umschreiben, damit wir die Leute auch abholen. Also ich versuche es einfach mal. Du hast ja auch einen mitgebracht. Das ist ein blau gedrucktes, 3D-gedrucktes Teil aus Kunststoff. Im Grunde genommen war meine erste Assoziation, als ich es gesehen habe, aufgrund des Mechanismus hinten, es gibt diese Haarklammern, die man, mit denen man Haare oben zusammenklammern kann, wo man hinten drauf drückt und vorne gehen so Zähne auseinander. Mhm. Und dann kann man die Haare reintun und dann gehen die Zähne wieder zusammen. Nur, dass da halt keine Zähne dran sind, sondern zwei Ringe, zwischen die dann eben der Hoden gepackt wird und dann lässt man hinten los. Der Hoden ist da drin. Dann wird es eingesteckt oder irgendwas, da ist so ein kleines kupferfarbene Platte ist da irgendwie, da wird es wahrscheinlich warm und das lässt man dann 5 Minuten dran. So.
Sorry.
War's da so? Kann man das so beschreiben? Oder
ich wollte gerade sagen, das ist gut erklärt. Ich war jetzt gerade so sehr gespannt, wie du es aus deiner Sicht überlegst. Ne? Also ich kenne es jetzt schon ultra lange. Genau, im Endeffekt diese kleinen Platten, von denen du gerade gesprochen hast, die simulieren da in dem Prototypen von dem Startup eben diese Elektroden. Die Wärme erzeugen, das ist auch nur so eine Widerstandsenergie, das heißt, das Gewebe wird nur warm, die Platten an sich selber nicht. Mhm. Und ja, so sieht es gerade aus.
Genau, und da ist ja schon irgendwie, also wenn ich die erste Assoziation habe, diese Haarklammer, die vorne halt diese Zähne hat, kann man sich ungefähr vorstellen, was da innerlich bei mir passiert, wenn ich mir vorstelle, dass ich mir das irgendwie an den Hoden klemme, so irgendwie. Also es ist jetzt nicht irgendwie so ein, dass ich denke, ja, das ist doch gut, das mache ich mal. Es ist eher so ein, nein, danke, das möchte ich nicht.
Total. Witzig, dass du das auch ansprichst, die Haarklammer, weil im Endeffekt war, glaube ich, der Prototyp davor tatsächlich eine Haarklammer. Mhm. So wie ich es gesehen habe, war das einfach so eine Haarklammer, die man sich bei DM kaufen kann, haben die dann einfach genommen und vorne die Elektroden drauf geschweißt und das damit dann getestet. Genau, aber all in all, so auch bei diesem Iterationsschritt und bei dem Prototypen, der dabei rumgekommen ist, der sah halt eben noch sehr eckig auch aus. Also Sie sind hier liegen, den gab es dann aber auch, als ich am Tisch gesessen habe, in allen verschiedenen Farben. Das heißt, ich konnte mir jetzt irgendwas aussuchen. Es war so ein bisschen mehr dieser Garagenbastel Aspekt, aber eben auch dieser schmerzhafte. Und für mich war, glaube ich, einfach im Prozess auch wichtig. Also ich habe so angefangen, als ich mir diesen Prototypen vorgeknüpft habe und mit der Technologie, die ich dann langsam habe angefangen zu verstehen, versucht habe, einzelne Segmente zu unterteilen. Also das heißt, die Komponenten mir aus diesem Prototypen quasi rausgezogen habe und in Funktionsgruppen eingeteilt habe, um dann eben zu verstehen, was macht denn die Funktionalität, die dahinter steckt. Also jetzt zum Beispiel diesen Klemmaspekt an dem wichtigen Teil des Nebenhodens. Wie ausschlaggebend ist, dass jetzt die Elektrode so und so groß ist und die Form hat oder das Material oder auch die Rundung, ne, den Winkel am Ende von irgendeinem anderen Bestandteil. Und habe mich versucht, immer wieder in Rücksprache mit dem Startup und dem gestaltenden Ingenieur quasi anzunähern an Verständnis, auf welcher Grundlage die Entscheidungen getroffen wurden in diesen Prototypen, wie es dann tatsächlich passiert ist, weil es waren teils eben Entscheidungen, die aus geldtechnischen Gründen vielleicht getroffen wurden, dass man gesagt hat, okay, wir versuchen jetzt hier wenigstens Geld reinzuschießen, dann wird es günstiger hinten raus. Dann gab es andere Momente, wo man sagt, das muss unbedingt gegeben sein, sonst wird die Technik einfach so nicht funktionieren aufgrund physikalischer Gegebenheiten. Und dann aber auch andere Sachen, wo man gesagt hat, da haben wir uns gar keine Gedanken drüber gemacht, wir haben da jetzt einfach noch einen Knopf eingebaut oder so. Mhm. Und da überhaupt dann mal so Überblick zu gewinnen, irgendwie, wie spielen die ganzen Sachen ineinander. Und dann aber auch nicht nur zu sagen, okay, das ist jetzt hier nicht so gut, was oder das ist verbesserungswürdig, was hier gestaltet wurde. Ich mache jetzt was Besseres, aber wie mache ich das denn eigentlich? Mhm. Das heißt, ich habe mich immer über diese kleinen Segmente versucht anzunähern an das, was es am Ende geworden ist. Und im Design ist es dann meistens so, das ist nie ein straighter Prozess, wo du wirklich dann da sitzt und sagst, oh, ich habe eine Idee und mal das mal auf und dann baust du in CAD, also in den 3D-Modell Software, baust du dann einfach mal was und dann drucke ich es und dann schleife ich noch ein bisschen drin rum und dann ist es fertig. Mhm. So stellen sich das viele Leute vor, aber es ist
ja, das glaube ich auch,
deutlich frustrierender. Genau, und das sieht man vielleicht am Ende dann auch seltener. Aber es ist dann wirklich so, dass du eine Zeichnung machst und viel korrigierst, dann gehst du viel in Austausch auch mit anderen Leuten, die vielleicht über die Materialität ein bisschen mehr Ahnung haben. Dann gehe ich zurück zu dem Startup und habe dann eine Idee gehabt, wo ich so voll davon überzeugt war, dass es klappen kann. Und dann sagt der Ingenieur, aber nee, das funktioniert nicht. Ist doch klar, weil die Technik funktioniert dann nicht mehr. Und dann gehst du wieder zurück und fängst irgendwie wieder anders an, rumzuschrauben. Und so ist das immer ein Hin und Her. Mhm. Bis man dann irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, wir haben jetzt hier ganz viele Kompromisse gemacht. Und ich glaube, das ist auch die Königsklasse oder warum Health-Tech so ein bisschen die Königsklasse ist, was Produkte angeht, weil du halt super eingeschränkt bist. Ne? Wenn du jetzt einen Stuhl machst beispielsweise, dann Ergonomie ist da ein Thema und solche Dinge. Aber da bist du, glaube ich, recht frei in dem, was du machen kannst. Und bei so Sachen, die halt sehr nah am Körper sind, die auch sehr viel kaputt machen, ist ja tatsächlich so, oder kaputt machen können, da bist du deutlich eingeschränkter. Und Ich glaube, das war auch so ein Punkt, der mich so ein bisschen gereizt hat. Also so dieses Interdisziplinäre, da ja quasi in den Austausch zu geraten und Schwierigkeiten zu umschiffen und mit Gestaltung Dinge möglich zu machen und das halt eben zu vereinen. Und ja, es war aber auf jeden Fall ein Ritt bis dahin, weil natürlich viel der 3D-Drucker angeschmissen werden musste, dann gedruckt werden musste. Da gab es dann auch wieder 1000 Probleme. Zurückgegangen, Interaktionen, auch mit Leuten, die das Ganze testen sollten, zu sprechen. Und es ist ja jetzt so, dass du das zwar auch in der Hand hältst, ne? Da habe ich viele Leute gefunden, die das gerne mal in die Hand nehmen, die Klammer auf und zu machen und so den Druck zum Beispiel zu merken oder auch die Haptik, aber dann auch mal jemanden zu finden, der das halt wirklich anlegt, ne? Der mir wirklich sagen kann, ob es jetzt wehtut am Hoden, weil ich kann es ja selber nicht machen. Ich war immer darauf angewiesen, dass mir irgendjemand hilft. Es war schon nicht so ganz leicht. Ich habe Gott sei Dank Leute gefunden, die es gemacht haben für mich. Also ich glaube, vielleicht ist das auch der Punkt, wo ich da Danke sagen kann hier an der Stelle an die Leute. Ja, es war auf jeden Fall sehr hilfreich. Und es ist wichtig, in diesem Prozess immer wieder mit der Zielgruppe darüber zu reden. Das bringt einen so weiter.
Ja. Vielleicht beschreiben wir jetzt einfach mal, wie dann im Endeffekt dieser veränderte Prototyp aussieht, den du dann quasi designt hast. Und das würde ich dir jetzt überlassen, okay. Weil ich jetzt eben schon so schön das blaue Ding beschrieben habe.
Genau, also im Endeffekt kann man, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den Namen vorwegnehmen soll, aber er wird wahrscheinlich in der Beschreibung des Podcasts stehen.
Ich werde da auf jeden Fall auch gleich nochmal drauf zukommen, weil das ja im Design, man sieht das ja schon vom Prinzip her, wie es im Gegensatz zu dem eigentlichen Prototypen auch funktioniert oder aussieht halt irgendwie.
Genau.
Also hau raus, also du kannst doch, wir reden hier voll um den Brei.
Ja, total. Ja, es ist eigentlich ein weißes Ding und es erinnert so ein bisschen an einen Kokon von so einem Schmetterling, also auch so ein bisschen organisch, fließende Formen, auch offene Stellen, einfach aktiv, um die Leute einzubinden oder den Mann, der es benutzt, einzubinden, Teil des Prozesses zu sein, also auch die Technik zu sehen und was mit dem Hoden passiert, weil es, glaube ich, sehr wichtig ist, nicht jemanden rauszuschubsen aus diesem ganzen Prozess und zu sagen, vertrau dem Gerät einfach, sondern du willst dabei sein und vielleicht auch, wenn sich Wärme entwickelt, sehen, ne, wo kommt das jetzt eigentlich gerade her? Also wirklich auch die Transferpunkte, die man in diesem Ding auch hat, zu gestalten und sichtbar zu machen, aber eben auch vielleicht Dinge wie zum Beispiel so eine, du hast jetzt gerade eben bei den blauen Prototypen gesagt, da sind so Zähnchen vorne dran. Mhm. Ne? Und die sind einfach dazu da, dass nicht die Haut eingeklemmt wird, aber dass so ein bisschen der Druck sich verteilt auf dem Hodensack. Und die waren aus wie kleine Zähne eben und haben so gebissen, wenn man die Klammer zugeschlossen hat. Und ich habe es halt transparent gestaltet und in einer Wellenform, dass die zwar ihren Zweck erfüllen könnten, aber eben ein bisschen zurücktreten aus der ganzen
Optik. Es sieht deutlich gemütlicher aus, sagen wir es mal so. Also Dankeschön. Es sieht schon wesentlich gemütlicher aus als so Zähne. Das, ja.
Genau, und es gibt auch noch so Inlets. Also das sind quasi die, jeder Mann hat ja, oder anders, es gibt Männer, die haben so und so großen Hoden und dann gibt es Männer, die haben einen kleineren und einen
jeder
größeren.
Jeder Hoden ist anders.
Genau, so. Ja. Und dementsprechend war das Produkt auch so ausgerichtet, dass man vielleicht, weil es ein bisschen im teureren Segment sich abspielen sollte, auch mit Freunden teilen, dass man sich das mit Freunden teilen könnte. Und deswegen gab es auch so Inlets oder gibt es Inlets, die an die Hodengröße angepasst sind. Und da kann man eben auch diese Inlets rausnehmen. Und in diesen blauen Prototypen sind sie halt komplett aus Plastik und sehen auch sehr hart aus. Und ich habe die dann eben so gestaltet, dass man so einen kleinen TPU-Überzug hat, also ein eher weicheres Material. Das hilft natürlich einerseits der Optik, dass man das Gefühl hat, man legt sich da vielleicht so ein bisschen mehr in was Bequemes rein. Aber auch eben der Haptik, ne, dass man das Gefühl hat, das ist wirklich bequem. Und ja, die sind auch orange gestaltet. Das ist vielleicht so das Auffälligste an dem ganzen Gerät. Es macht auch Spaß, das Ganze zu öffnen. Also man sieht von außen so ein bisschen, da ist doch was Oranges drin. Also ich habe so ein bisschen Anhaltspunkt, das auch mal in die Hand zu nehmen. Auch wenn es anschmiegsam gestaltet ist, hat das vielleicht nochmal mehr einen Aufmacher. Und das ist so vielleicht ein kleiner Nebeneffekt von der ganzen Geschichte. Also Orange ist auch meine Lieblingsfarbe, das war jetzt aber nicht der Grund, warum ich das gewählt habe, sondern weil es so ein bisschen an das Eigelb erinnert. Und in dem Zustand, in diesem Orange, wie es jetzt gerade ist, ist das Ei, wie man, also das Hühnerei, wie man es kennt, ungekocht und noch flüssig innen drin.
Okay.
So,
die Assoziation kam mir jetzt gar nicht, das ist interessant.
Das ist wirklich interessant, weil manche erraten sofort und sehen sofort und manche halt auch gar nicht. Also auch sehr interessant, wie verschiedene Leute dazu denken. Genau, und in diesem Zustand ist es halt flüssig und ich habe die Assoziation, es kann mir ja gar nicht so wehtun, weil es ja flüssig ist. Ne? Vielleicht weit entfernt, aber da spielen ja ganz viele Sachen so mit rein. Und was man noch sagen könnte, wäre, da oben ist ja so eine Spitze. Also ich habe alles ein bisschen organischer gestaltet, aber eben auch so eine Spitze am oberen Ende, die dafür da ist, dass sich das Ganze gut in die Leiste ablegen lässt. Das heißt, diese Anwendung, die würde ja stattfinden zu Hause. Und es ist ja dann einfach so, dass ich 5 Minuten sitze. Mhm. Und ich vielleicht auch nicht 5 Minuten, weil ich mache ja beide Seiten und dann Abkühlzeit, Aufwärmzeit und so weiter, eine halbe Stunde so. Dann kann ich ein bisschen Zeitung lesen in der Zeit. Aber ich will dann natürlich nicht die Hand die ganze Zeit an dem Gerät halten müssen, um irgendwas, ne, den Druck irgendwie abzufangen. Weil da ist Technik drin, das ist vielleicht ein bisschen schwerer. Ist jetzt nicht so schwer, dass es wehtut, aber ich will ja auch eine entspannte Zeit haben. So ist ja nicht.
Mhm. Und, im Idealfall wäre das gut, ja.
Und diese Spitze, die sorgt eben dafür, dass die ganze Last quasi in der Leiste des Mannes abgelegt wird. Also sie ist quasi ergonomisch angepasst, dass sich der Druck verteilt.
Also es ist im Grunde genommen ein Ei, das im Querschnitt so aussieht wie, da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen, oder der Vergleich kam schon mal, die Ohren von Mr. Spock aus Star Trek, die nach oben so leicht zugespitzt gehen. Also so kann man sich das vielleicht als Hörer jetzt am besten vorstellen. Das ist ein, weil wenn du Spitze sagst, klingt es wieder so ungemütlich, ja, stimmt. Aber es ist halt so leicht spitz zugehend, aber immer noch
abgerundet.
Also, genau, es ist eine sehr runde Geschichte, also überhaupt nicht spitz, sondern ja, rund.
Genau, und ja, ansonsten sind da so, ich glaube, ich sehe viel mehr, wenn ich das angucke, wie viel technische Sachen da noch so zwischenliegen, also welche Abstände noch gegeben sein mussten, um irgendwie die Haut, die ja im Durchschnitt so und so dick ist, da dann nicht einzuquetschen und sowas. Also da ist viel mehr noch drin, als man jetzt so von außen sehen kann.
Ja, aber das ist ja wahrscheinlich, weil du auch die Brille auf hast, weil du da durch diesen Prozess durchgegangen bist. Also das finde ich generell auch spannend, jetzt nicht nur bei diesem Produkt, sondern generell das Thema Produktdesign. Du sagtest eben schon, ja, die Leute denken, man macht da irgendwas, druckt das, feilt da ein bisschen, bums, fertig. So ist es nicht. Da müssen viel mehr Überlegungen halt reinfließen, jetzt hier extrem viel, weil es eben auch ein sehr intimes Thema halt ist für den Mann dann halt, aber als man eigentlich denkt, also wie viel Überlegungen eigentlich da sein muss, um ein Produkt hinterher für den Anwender, für die Zielgruppe gut zu gestalten. Also ich glaube, das ist den wenigsten bewusst, wie viel Gehirnschmalz da eigentlich überhaupt erstmal reinfließen muss.
Voll, würde ich auch so unterschreiben, und ich glaube, das hat bei vielen Leuten, mit denen ich mich darüber unterhalten konnte, also sowohl in meinem Freundeskreis als auch weitergehend, auch ein Thema aufgemacht. Also es gibt viel Feedback, das noch nachkommt, ohne dass ich irgendwas initiiere, sondern die Leute sich nochmal informieren und vielleicht eher auch einen Einblick da rein haben wollen, was wir als Produktdesigner machen. Und da aber auch erkennen, dass man vielleicht als Designer im Allgemeinen sehr guten Allrounder ist und verschiedene Probleme versucht zu verstehen. Also einen ganz interessanten Zugang zu Themen versucht zu haben. Also mehr so ein Problemlöser auf allen Ebenen.
Du musst ja auch irgendwie eine Brücke sein, ne? Also wie jetzt in diesem Fall wird das ja ganz deutlich. Du hast auf der einen Seite die Leute, die so total in ihrem Thema drin sind, die auch einen Plan haben. Das sind halt Techniker, Ingenieure, die von ihrem Produkt auch total überzeugt sind. So, du hast es eben schon gesagt, jetzt probier's halt einfach, wir schon sehen, dass das gut ist. So irgendwie. So kriegt man die Leute ja irgendwie nicht. Und da bist du ja die Brücke, um da irgendwie eine Annäherung stattfinden zu lassen. Und das gilt ja jetzt nicht nur für ein Ding, was man sich an den Hoden packt, sondern das ist ja bei vielen anderen Sachen genauso, dass man da irgendwie so eine Brücke schlagen muss. Außer es ist etwas, was jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn ein Ingenieur etwas entwickelt, was bei mir irgendwie im Heizungskeller an die Wand kommt, dann ist das nicht so wichtig einfach, ne? Aber bei solchen Produkten, gerade bei medizinischen Produkten oder sowas, ist das natürlich, oder stelle ich mir vor, ist extrem wichtig.
Ja, man muss die Emotionalität auf jeden Fall mit einkalkulieren. Und ich glaube, das war auch so das Thema mit dem Branding, was dahinter steht, und dem Namen tatsächlich auch, weil diese Cocoon-Geschichte, also es heißt Cocoona, also ich glaube, ja, das haben wir noch nicht gesagt. Der Cocoona ist so ein bisschen abgeleitet davon, von dem Begriff Cocoon, also es heißt ja auf Englisch schützen, und das soll es ja auch im Endeffekt irgendwie tun, also auf der einen Seite schützen vor Kindern, ist ja jetzt auch ein bisschen böse gesagt, aber du verstehst, was ich meine, und auf der anderen Seite auch eben, ja, den Hoden in dieser Anwendung schützen. Und ich hätte jetzt auch einfach Cocoon wählen können, so, das war mir dann aber zu entpersonifiziert. Das heißt, ich habe noch ein ER hinten dran gehangen. Das heißt, ich kann mich so ein bisschen damit, ja, persönlich auseinandersetzen. Genau, und dann eben auch ein Logo dazu entwickelt, was so so ein bisschen den Hoden, also in diesem Kukuna stecken ja zwei O's drin und da habe ich dann quasi diese O's als, okay, als Hoden.
Also, wie viel da drin steckt jetzt so auch? Also was, wie, mir fällt es jetzt auch ein bisschen wie Schuppen von den Augen so.
Ja, das war tatsächlich auch Absicht, deswegen ist es gut, ja, so, okay, weil ich sehr gezielt vermeiden wollte, dass es in die Absurdität rutscht. Also ja, gerade weil das Thema die ganze Zeit, es geht nur um Hoden, es geht nur um Intimbereich, ja, und sowas. Das muss man jetzt nicht ausschlachten bis zum geht nicht mehr und deswegen auch absichtlich ein Name, der halt sehr weit davon weg ist und das Logo halt auch nur ganz leicht angedeutet. Einfach um Leute mit ins Boot zu holen, die vielleicht eh nicht so richtig den Zugang dazu haben, das dann auch zu verwehren, weil man es irgendwie absurd macht. Das war so Versuch, also der Versuch, immer diesen Spagat zu gehen zwischen Absurdität, aber auch irgendwie ein bisschen Witz, weil das Thema ist auch irgendwie ein bisschen witzig. Also da muss man, ich glaube, mit Witz kann man auch viel Zugang, ja, schaffen oder ins Gespräch kommen und gleichzeitig auch Professionalität, aber dann auch nicht diese Steifigkeit irgendwie, die manche Medizinprodukte an den Tag legen, wo ich das Gefühl habe, boah, wenn ich hier irgendwas falsch mache, dann fliege ich in die Luft mit dem Gerät.
Ja.
Ja, da so ein bisschen Mittelweg zu wählen und auch die Farben, die dahinter stehen, also dieses schrille Orange beispielsweise, aber auch die so eine Dualität in Schwarz und Weiß. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf meine Website gehen würde, da würde man dann das ganze Branding nochmal sehen und da stehen halt viele extreme Farben, aber auch viele Pastellfarben wieder im Vorder- und Hintergrund, um sich so ein bisschen auszutarieren. Und eine Farbe, die ich gewählt habe, die ist halt so ein bisschen lila. Die steht für die sexuell Frustrierten. Also das kennt man ja so aus der Farbtheorie. Und es ist auch.
Das ist gut, dass das jetzt hier jemand mal sagt, der einen Plan davon hat, weil ich das oft irgendwie sage, dass diese
wirklich?
Farbe dafür steht. Ja, weil ich das auch irgendwo mal gelesen habe und mir das niemand glaubt. Und jetzt muss ich mir kurz gucken, bei welcher Minute wir sind, damit ich den Leuten sagen kann, ihr könnt das nochmal nachhören.
Genau, ja. Und ich glaube, das ist eigentlich eine sehr gute Metapher für die ganze Verhütungssituation.
Ja.
Also, dass wir alle irgendwie so ein Stück weit frustriert sind, aber auch angenommen haben, dass es so ist, weil es gerade keine richtigen Alternativen gibt. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, das ins Gespräch zu bringen und es bold und laut zu machen, aber eben auch nicht zu laut, dass es halt so haut drauf wird und den erhobenen Zeigefinger vor allen Dingen wegzulassen. Genauso mit dem Kukuna. Ich habe so ein Phänomen gesehen oder so ein gesellschaftliches Phänomen entdeckt, was sich, glaube ich, ich weiß gar nicht, im Kalten Krieg war das, glaube ich, entwickelt hat und jetzt so ein Hoch erlebt hat während Corona auch. Das heißt Social Cocooning und das beschreibt so ein bisschen so eine Lagerfeuermentalität, dass man sich zu Hause schön macht, weil man ja gar keine andere Möglichkeit hat. Und auch wieder eine Metapher, ne, für die Verhütungssituation. Und dieses Social Cocooning war damals einfach nur dazu da, um sich ein wohliges Gefühl zu zaubern in einer sehr unsicheren Situation. Und das beschreibt das Projekt auch recht gut, sehr. Also da sind jetzt viele Sachen so zusammengekommen. Dann hat sich der Name quasi gleichzeitig entwickelt mit der Optik. Also es hat sich so ein bisschen alles die Hand gegeben. Ja.
Jetzt müssen wir so ein bisschen zum Abschluss kommen, weil wir schon, weil die Zeit schon sehr vorangeschritten ist. Aber verschiedene Dinge interessieren mich noch brennend. Und zwar, also du hast jetzt diesen Kukuna entworfen. Er sieht total anders aus als der eigentliche Prototyp. Wie geht's jetzt weiter? Also nachdem du den Namen rausgehauen hast, sind jetzt vielleicht auch viele schon irgendwie ins Netz gegangen und gesagt, geil, wo kann ich das kaufen? Wie sieht das aus?
Genau, ich habe letztes Jahr Bachelor gemacht und habe mich seitdem immer weiter mit dem Projekt auch beschäftigt. Und dadurch, dass eben diese ganze Bachelor-Geschichte auch weggefallen ist, also mir gegenüber ja auch Forderungen gestellt waren, denen ich mich beugen musste, habe ich mich jetzt auch mehr darauf konzentrieren können, in das Projekt an sich einzusteigen und habe da, glaube ich, auch eine Rolle übernommen, die recht wertvoll ist in der Außendarstellung, auch was Marketing und sowas angeht. Und zum Beispiel ein Pitch Deck gestaltet und das nach vorne getrieben mit dem Startup und gleichzeitig aber auch ja so Produktions- und Anfertigungsgeschichten geklärt und auch Preise besprochen und den Businessplan ein Stück weit mitgeschrieben. Also sehr weit in dieses Unternehmertum auch reinblicken können. Und Ende vom Lied ist jetzt, dass einige Dinge oder einige Möglichkeiten aufgemacht wurden, aber sich jetzt so in den letzten Wochen rauskristallisiert hat, dass es auf der menschlichen Ebene nicht so ganz gut funktioniert mit allen zusammen. Und ich mich dazu entschieden habe, jetzt auch ja, davon Abstand zu nehmen zu dem Projekt, so wie es jetzt gerade fortgeführt wird, weil einfach einige Dinge nicht gepasst haben.
Ja, manchmal ist das so.
Genau.
Aber wenn aus dem, was du jetzt quasi erarbeitet hast, auch was das Design halt angeht, Sachen übernommen werden oder ist das jetzt alles verworfen von den Entwicklern, muss man dann ja sagen. Also wenn das nicht passt.
Genau, also so wie das Design jetzt existiert, wie es jetzt hier gesehen wird, wird es wahrscheinlich von denen nicht übernommen werden.
Okay.
Genau. Das hält mich jetzt aber nicht davon ab, aus dem, was ich gemacht habe, nicht größtmöglichen Traffic zu erzeugen, sage ich mal, weil dieses Projekt, unabhängig, ob es jetzt mein Projekt war, ob es jetzt so wird, wie ich es tatsächlich gestaltet habe, ein Aufhänger sein kann für das Thema im Allgemeinen und das verdient, auf jeden Fall besprochen zu werden.
Ja.
Und ich glaube, da kann man noch ganz viel machen und vor allen Dingen auch Leute zusammenbringen. Das war eben auch das übergeordnete Ziel von diesem Projekt und auch für mich, da einfach mehr Fokus drauf zu legen und es irgendwie ins öffentliche Interesse zu bringen, weil ich in meinen ersten Gesprächen in den ersten paar Wochen direkt gemerkt habe, es gibt echt viele Menschen, die sich wünschen, dass was passiert und die große Frage im Raum steht, warum passiert eigentlich nichts und wo kann ich mich irgendwie informieren?
Mhm. Ja. Also für Leute, die sich den Kokuna mal anschauen wollen, werden wir auf jeden Fall deine Website in die Shownotes packen. Da hast du ja einiges dazu irgendwie drauf. Also man sieht das Gerät, man kann dazu nochmal Informationen bekommen. Und also sagen wir mal so, es ist natürlich irgendwie ein bisschen traurig, dass das dann, dass du da diese Arbeit reingesteckt hast und es jetzt so nicht auf den Markt kommen wird. Aber auf der anderen Seite ist es für dich, also wie du es jetzt erzählst, nimmst du ja sehr viel mit aus diesem Projekt. Und es war ja auch dein Bachelor, also so ganz umsonst war es ja auch nicht. Insofern ist das ja traurig, aber okay.
Ich habe mega viel mitgenommen.
Ja.
Für mich als Person, als Designerin. Also es war ein Ritt, aber ich glaube, ich gehe da jetzt richtig stark raus und habe auch sehr, sehr viel gelernt, was so über die Design-Disziplinen hinausgeht.
Und ja.
Das kann man gute neue Projekte packen.
Absolut. Und wie gesagt, du hast es gerade schon gesagt, und das kam mir auch, als du gesagt hast, ja, es wird leider nicht. Das Thema ist irgendwie ein bisschen weiter nach vorne gebracht. Du hast für deine Bachelorarbeit ja auch eine Auszeichnung bekommen. Das heißt, die Relevanz des Themas ist, glaube ich, auch irgendwie bewusst den Leuten. Es hat auch eine gewisse Reichweite bekommen, bei uns auf jeden Fall. Und hat es, wenn ich das richtig verstehe, jetzt auch noch. Also es kommen immer noch Medien auf dich zu und möchten was darüber erfahren. Das ist, finde ich, auch sehr, sehr wertvoll, sehr wichtig. Und wie gesagt, man kann sich es bei dir auf der Webseite noch angucken. Wie ging es für dich jetzt so berufstechnisch weiter? Du hast den Bachelor bei uns gemacht. Was machst du jetzt?
Genau, ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich in Berlin wohne und da wahrscheinlich meinen Master machen möchte, wenn die UdK mich will. Also wenn die UdK zuhört, dann nehmt mich mal bitte. Genau, aber das stellt sich dann noch raus. Aber grundsätzlich bin ich schon als Freelancerin die ganze Zeit tätig und habe jetzt aber auch über das Projekt gemerkt, dass ich mich noch mal ein bisschen mehr in die Produktdesign-Richtung tatsächlich entwickeln möchte und suche jetzt gerade noch nach einem Praktikumsplatz in einer Industriedesign-Agentur, um das nochmal weiter auszubauen. Und grundsätzlich, ich glaube, was so die nächsten Jahre bei mir ansteht, ist auf jeden Fall, da bin ich sehr offen. Irgendwie hat sich das Thema Verhütung und Geschlechtskrankheiten und so weiter als mein Thema über die letzten Semester entwickelt.
Oder so, wenn das auf einer professionellen, beruflichen Ebene so ist, dann ist das doch absolut in Ordnung. Also.
Ja, das auf jeden Fall. Genau, das war mehr aus Versehen, glaube ich. Aber im Kern beschreiben, glaube ich, all meine Projekte, die ich bisher gemacht habe, immer den Ansatz, ja, was verändern zu wollen und, glaube ich, auch eine Schlüsselposition mit Design einzunehmen. Und gerade auch so technische Dinge, die dahinter stehen, ja, mich selber zu challengen, die ja zu verstehen und dann aber auch das Potenzial, was ich darin sehe, irgendwie umzuwandeln und vielleicht sogar Leute zusammenbringen. Das ist vielleicht auch so das Übergeordnete bei dem Projekt. Mhm. Einfach die Leute zu connecten, die eine gute Idee haben, mit den Leuten, die Geld haben, mit den Leuten, die es anwenden können und das in Gespräch bringen.
Mhm.
Genau.
Ja. Ein sehr cooles Gespräch, fand ich. Es hat mir auch viele, viele Sachen geöffnet. Es ist mal wieder irgendwie so die Erkenntnis, okay, Design ist nicht einfach nur schöne Sachen machen, sondern da steckt viel mehr dahinter, was viele Leute, glaube ich, nicht wissen. Aber wer sich vom Gegenteil überzeugen lassen möchte, der kann sich auch jedes Semester bei uns, bei unseren Designern an der MSD, die Abschlussausstellung anschauen, die diese Woche übermorgen auch wieder bei uns stattfindet. Parcours heißt sie. Also wer da in Münster mal drüber stolpert, der sollte da auf jeden Fall vorbeigehen und sich das mal anschauen.
Sofort.
Alles klar, dann würde ich jetzt schließen, aber ich lasse dich nicht weg, ohne dir die standardmäßige Frage zu stellen, die bei unserem Podcast am Ende immer gestellt wird, der ja Kopfhörer heißt, und deshalb frage ich meine Gäste am Ende immer, wann hattest du das letzte Mal einen Kopfhörer auf und was kam da raus? Boah. Und im besten Fall hast du vielleicht einen Podcast.
Das ist eine gute Frage. Ich habe keinen Podcast-Tipp, aber ich habe zuletzt ein sehr gutes Buch gehört, das heißt Breath, und da geht es um Atmung. Das habe ich mir letztens gegeben, als ich mich gedehnt habe. Also du hast gerade diese voll den guten Punkt getroffen. Und für noch eine wilde Geschichte. Ich bin, glaube ich, eh schon die komische.
Nein.
Genau, aber das auf jeden Fall anhören, das hat viel mit Atmung und Gesundheit zu tun.
Okay, alles klar. An der Stelle haue ich auch nochmal einen Tipp raus. Ich habe mir nämlich, neulich hatte ich dir, glaube ich, auch schon von erzählt, vom SWR gibt es einen sehr interessanten Podcast zum Thema Verhütungsmittel für den Mann. Also wer hier jetzt SEO-technisch über die Folge gestolpert ist und was erfahren wollte, was er vielleicht aktiv tun kann, dem sagen wir jetzt hier ganz am Ende, dass das leider nicht so ist, aber er kann sich auf jeden Fall diesen Podcast nochmal anhören, dessen Titel mir leider entfallen ist, aber den packe ich auch nochmal in die Shownotes. Gut, das war's. Vielen Dank und bis dann.
Dankeschön.
Zum Abschluss dieser Episode wie immer noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du uns gern Feedback oder Themenvorschläge schicken möchtest, dann her damit. Entweder per E-Mail an podcast@fh-münster.de, Münster natürlich mit UE, oder via Social Media. Schreib einfach bei Facebook oder Instagram eine Nachricht an die Accounts der FH Münster. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schreib uns gerne auch eine Bewertung und abonniere uns auf der Podcast-Plattform, auf der du so unterwegs bist. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.